Das heutige Thema ist die Veränderung der Ekklesia und das Heilsziel für jeden Menschen. Wir lesen dazu in Kolosser 1, Verse 21 bis 29. Auch euch, die ihr einst entfremdet worden und Feinde wart in der Denkart, in den bösen Werken, veränderte er aber nun in den Leib seines Fleisches durch seinen Tod, um euch heilig und makellos und unanklagbar vor seinem Angesicht darzustellen. Wenn ihr denn dabei bleibt, in dem Glauben gegründet und festsitzend und euch nicht wegbewegen lasst von der Erwartung des Evangeliums, welches ihr hörtet, das in aller Schöpfung unter den Himmeln verkündet wird, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Nun freue ich mich in den Leiden für euch und fülle in meinem Fleisch der Ermangelungen der Drängnisse des Christus auch für sein Leib, welcher die Versammlung ist, deren Diener ich geworden bin, gemäß der Verwaltung Gottes, die mir für euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vervollständigen, das Geheimnis, das von den Dämonen, von den Generationen an verborgen war, nun aber seinen Heiligen offenbar worden ist, den Gott bekannt machen will, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses in den Nationen ist. Welcher ist? Christus in euch, die Erwartung der Herrlichkeit, den wir verkünden, jeden Menschen ermahnt und jeden Menschen in aller Weisheit lehrend, auf dass wir jeden Menschen vollendungsgemäß in Christus darstellen, wozu ich mich auch bemühe, kämpfend, ringend, gemäß sein Innenwirken, das in mir innen wirkt, in Vermögenskraft.
Ja, soweit der Text. Die Feststellung, die wir hier treffen können aus dem Text heraus, dass es um Veränderung geht. Veränderung gibt es ja ständig. Veränderung in dieser Welt, in der sichtbaren Schöpfung, im Verhalten der Menschen. Es ändert sich im Grunde alles, auch in den Religionen. Immer wieder gibt es Veränderungen. Ich will gar nicht über das Klima reden. Gell? Und man könnte also sagen, nichts ist beständiger als der Wechsel. Und unter diesem Gesichtspunkt müssen wir jetzt für uns feststellen, weil wir wollen ja eine positive Stimmung erzeugen, der wir uns freuen, wenn wir nach Hause gehen, dass das alles so schön ist, was uns das Wort erzählt. Für uns ist ja interessant, dass selbst negative Entwicklungen oder negative Wechsel, Veränderungen in unserem Leben immer dem Guten dienen. Es gibt ja den schönen Vers von Paulus in Römer 8, 28, wo er sagt, wir nehmen aber wahr, dass denen, die Gott lieben, er alles zum Guten zusammenwirkt, denen, die gemäß Vorsatz berufen sind. In den meisten Bibeln stehen ja, dass die Dinge wirken, das stimmt nicht. Also hier steht dritte Person Einzahl. Er ist es nämlich Gott, der alles zum Guten zusammenwirkt. Und auf diese Weise wird natürlich auch die Ekklesia ständig verändert, aber eben zum Positiven hin. Und das die bedeutendste Veränderung, die hat ja Paulus mal den Ephesern erklärt. Und ich denke, da können wir uns auch wiederfinden in Epheser 5, Vers 8, wo er sagt, denn einst war der Finsternis, nun aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Also eine große Veränderung aus der Finsternis ins Licht, ja. Und diese Veränderung hatte aber natürlich eine ganz grundlegende Voraussetzung. Wie kann Gott Finsternis zu Licht machen? Wie kann er Ungerechtigkeit als gerecht erklären? Da wäre er ja ungerecht, sondern er hat dafür ja auch einen Preis gezahlt. Und das heißt, Paulus schreibt in 2. Korinther 5, die bekannten Verse, die haben wir hier schon öfter gehört, ab Vers 18, wo er sagt, das alles ist aus Gott, aus dem, der uns durch Christus für sich selber in jeder Beziehung verändert hat, uns den Dienst der Veränderung gegeben hat, weil, und jetzt kommt der Grund, weil Gott in Christus war, wo natürlich auf Golgatha, als Christus für alles bezahlt hat. Und jetzt sagt Paulus weiter, er hat den Kosmos für sich selber in jeder Beziehung verändert, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend und in uns das Wort der Veränderung legend. Also Gott hat alles geändert. Er rechnet nicht mal die Verfehlungen, die von Adam her, wo die Menschen von betroffen sind, rechnet er ihnen an. Es gibt, das hatte ich ja hier vor vielen Monaten mal als Thema, nur noch einen Beurteilungsgrund oder einen Gerichtsgrund, und das ist der Glaube. Glaube ich das, dass Gott alles geändert hat in Christus, oder glaube ich es nicht? Was wir von Adam her geerbt haben, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und über diese großartige Veränderung schreibt ja Paulus hier in unserem Text, in Kolosser Kapitel 1, den wir eben gehört haben, und fügt da noch so ein paar Aspekte hinzu. Und die wollen wir uns wie immer mal im Einzelnen anschauen. Man kann diesen Text in drei Teile aufteilen. Die Verse 21 bis 23 geht es um die Veränderung der Ekklesia und deren Erwartung. Dann haben wir Vers 24 und 25, da wird der Dienst des Paulus am Gesamtleib des Christus erklärt und er spricht von der Vervollständigung des Wortes Gottes. Und im letzten Teil, im dritten Teil, ab Vers 26, geht es dann um das Vollendungsziel für jeden Menschen. Gut, also die Verse 21 und 22 will ich nochmal lesen zu Beginn, damit wir uns erinnern. Auch euch schreibt er hier, die ihr einst entfremdet wurden und Feinde wart in der Denkart, in den bösen Werken, veränderte er aber nun in dem Leib seines Fleisches durch seinen Tod, um euch heilig und makellos und unanklagbar vor sein Angesicht darzustellen. Es klingt da etwas befremdlicher zunächst, was er sagt. Die Kolosse wurden entfremdet. Wie kann man denn entfremdet werden? Das geht auch nur, wenn ich mal dabei gewesen bin. Also eine Entfremdung setzt das Dabeigewesensein voraus. Das wäre jetzt ein Riesen-Israel-Thema. Und wie Gott sein Volk in die Nationen gesät hat, in aller Kürze, das ist ja 700 vor Zeitrechnung etwa, ist das Nordreich Israel in die Völker gewandert, gesät worden und hat nach Jeremia 3, Vers 8 einen Scheidebrief erhalten, sind aus dem Bündnis entlassen worden. Und wenn ich das bei den Ephesern nochmal nachgucke, da schreibt es Paulus ähnlich, aber noch deutlicher. Er sagt hier Epheser Kapitel 2, Vers 12, dass ich in jener Frist getrennt ward von Christus, entfremdete vom Bürgerrecht Israels, schreibt er den Ephesern. Oben steht, bei Kolosser steht nur entfremdet worden, gell? Aber nicht wovon. Bei den Ephesern schreibt er noch hin, wovon. Ne? Entfremdet worden vom Bürgerrecht Israels. Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung. Ihr hattet keine Erwartung, wart ohne Gott in diesem Kosmos. Nun aber in Christus Jesus wurdet ihr, die ihr einst fern wart, in dem Blut des Christus nahe. Gott hat alles geändert. Und er hat den größten Teil seines Volkes zum Wachstum gebracht innerhalb der Nationen. Und auf diese Art und Weise sind das offensichtlich sehr viele geworden. Und jetzt kommen Teile davon in Christus auch wieder zurück. Das heißt, die Heilsordnung Gottes ist ja relativ einfach. Die heißt, die ist abgebildet in der Ernteordnung in Israel. Erst wird die Gerste geerntet, dann der Weizen und dann kommen die übrigen Früchte, die Feldfrüchte. Und wenn ich das heilsgeschichtlich betrachte, heißt es also, Israel kommt zuerst, Gerste und Weizen ist ein Bild auf Israel, die Feldfrüchte auf die übrigen Völker. Das nur am Rande, damit man, ich kann das ganze Thema ja nicht behandeln an dem Vers, weil das heute nicht dran ist, aber dass, wenn jemand das hört, zumindest weiß, da gibt es Themen zu, auf meiner Internetseite kannst du das alles ausführlich nachlesen, forschen und so weiter. Gut, das nur als Hintergrundwissen für den Begriff entfremdet. In Römer 5 geht Paulus noch weiter, im Vers 10 erklärt er, denn wenn wir als Feinde seien, dem Gott durch den Tod seines Sohnes verändert wurden, wie viel mehr werden wir als verändert Wordene infolge seines Lebens gerettet werden? Also wir waren Feinde Gottes, gell? Und er hat alles geändert, obwohl die Menschheit seine Feinde waren. Das ist ein, ja, ich frage mal, welcher Mensch würde das machen, gell? Also ich vergebe meinen Feinden alles und drehe alles gerade herum. Das ist also wichtig, dass wir wissen, die Denkart des Menschen, also wie wir denken, ist ja immer dem Fleisch unterworfen. Deswegen brauchen wir, ganz wichtig hier, diese Ermunterung aus dem Wort und die Darstellung der Veränderung, wie wir verändert worden sind. Weil sonst lebe ich doch immer noch mit meinem fleischlichen Denken und meinem Fleischesleib in diesem alten adamitischen Denken. Sondern ich muss lernen, Gott hat das alles geändert. Das ist vorbei. Und wenn ich Epheser 2 nochmal zitieren dürfe, die Kapitel 2, die ersten drei Verse, da schreibt Paulus hier den Epheser: Auch euch machte Gott Leben, das stammt aus dem Vers 5, die ihr Gestorbene seid in euren Danebenfällen und Verfehlungen, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Äon dieses Kosmos, gemäß dem Anfänglichen der Autorität der Luft, des Geistes, der nun in den Söhnen der Unfügsamkeit innen wirkt, in welchen auch wir uns einst alle bewegten. Auch Paulus spricht das für sich, gell? In den Begierden unseres Fleisches, tun den Willen des Fleisches und der Sinne und waren von Natur Kinder des Zorns wie die übrigen. Und genau das hat Gott geändert, gell? Vor 2000 Jahren auf Golgatha mit dem Opfer seines Sohnes. Und deswegen, ich wiederhole mich nochmal, Paulus sagt doch, das ist auch kein Wunschdenken von Paulus, er sagt doch, Gott hat durch Christus für sich selber alles in jeder Beziehung verändert, 2. Korinther 5, 18. Ich habe es gerade ausführlich gelesen. Alles, gell? Da ist nichts mehr so wie vorher. Gott hat in Christus alles geändert. Und vielleicht kennt ihr den Martin Schagge, der hat ja auch Bibelkommentare geschrieben. Da war, glaube ich, Jurist. Alwin nickt, dann stimmt das. Und er hat zu dem Thema, zu diesem Ausdruck, da steht in euren Bibeln, steht immer versöhnen, gell? Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Moment, Martin Schagge schreibt hier in der Einleitung zu seinem Römerbrief: Ich gebe zu bedenken, dass es eine Versöhnung Gottes mit den Menschen und umgekehrt gar nicht gibt. Es kommt einfach nicht vor, dass unser Gott eine Handlung zurücknehmen müsste. Zum anderen ist es undenkbar, dass Gott durch Gaben günstig gesinnt werden könnte. Grundsätzlich ist es doch so, dass Gott die Menschen liebt. Wir müssen deshalb daran denken, dass der eigentliche Gedanke immer dahin geht, Menschen in Christus total zu erneuern. Gott führt in Christus eine umfassende Neuordnung herbei. Was er heute mit dem einzelnen Glaubenden tut, das wird er nach klarem Ziel des Zeugnisses der Schrift auch mit der ganzen Schöpfung tun. Zitat Ende. Also das Wort, was da steht, Alasso oder Katalasso, heißt auch verändern im griechischen Grundtext. Das hat nichts mit Versöhnen zu tun. Zum Versöhnen gehören noch zwei. Hat die Menschheit sich mit Gott versöhnt? Ist doch Unsinn, gell? Also streich das Wort versöhnen, schreib verändern hin, weil es hat sich alles geändert, das steht dort. Das heißt, das ist genau auch die Botschaft, die gute Botschaft des Evangeliums, was ja gute Nachricht heißt, gell? Evangelium ist eine gute Nachricht. Was ist daran gut, wenn Adam immer noch wirkt in uns, im Grunde, gell? Heilsgeschichtlich denkt? Das ist gar nichts gut. Petrus hat die gleiche Meinung. Er schreibt in 1. Petrus 3, Vers 18, weil auch Christus einmal betreffs der Verfehlungen für uns starb, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe, getötet worden im Fleisch, aber lebend gemacht im Geist. Er starb für uns und hat bezahlt. Muss ich jetzt nochmal bezahlen? Wenn dich einer zum Essen einlädt und bezahlt, und dann gehst du zum Kellner und sagst, ich will noch bezahlen. weißt du, was der da sagt? Gell? Also das ist Unsinn. Nein, Gott hat alles geändert und das Ziel der Veränderung, sagt er doch hier im Vers 22 auch. Er sagt, um uns heilig, makellos und unanklagbar vor seinem Angesicht darzustellen. Ja, sind wir jetzt heilig, makellos, unanklagbar? Wenn du das einfach so vorhast, haben die Geschwister immer Probleme, gell? Da trauen sie sich nicht, die anzuheben. Ist hier irgendein Gerechter? Die Bibel steht, es gibt keinen Gerechten. In Römer 3, Vers 10, auch nicht einen. Gell? Aber in Christus hat sich alles geändert. Er ist unsere Heiligung, er ist unsere Gerechtigkeit, er ist unser Friede. Alles ist er für uns und wir mit ihm. Wenn wir diese Wesenseinheit verstanden haben, dann kann ich die Hand heben, wenn einer fragt, ist er ein Gerechter? Dann sage ich, ja, in Christus bin ich ein Gerechter. Gell? Nicht aus mir, aus uns sind wir gar nichts. Das ist völlig klar. Und deswegen schreibt auch Paulus an die Korinther Ähnliches im Kapitel 6, Vers 11, wo er sagt, wie das funktioniert, ihr habt euch abwaschen lassen, ihr wurdet geheiligt, ihr wurdet gerechtfertigt im Namen unseres Herrn Jesus Christus und im Geist unseres Gottes. Das heißt, es hat einer gemacht, ihr wurdet so, nicht aus eigener Kraft, sondern weil er alles geändert hat. Und von daher ist ja auch die Anrede interessant, die Paulus in seinen Korintherbriefen den Korinthern schreibt, im ersten Brief. Die Korinther waren ja in der Tat keine Musterknaben, gell? Die haben sogar sein Apostelamt angezweifelt. Und das schreibt er in der Anrede, in den ersten Versen vom ersten Korintherbrief, an die Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die sich an jeden Wort auf den Namen des Herrn Jesus Christus berufen. Er nennt sie Geheiligte, berufene Heilige. Gell? Könnten wir uns jetzt auch da, also wenn wir jetzt Korinther wären oder die Gambacher oder wie du das jetzt sagen willst, ja, wenn der uns schreibt, schreibt er genauso. Gell? Und früher, ich weiß, unsere Glaubensväter, war das nicht der Adolf Heller immer, der da gesagt hat, ihr geheiligte Brüder oder so ähnlich. Gell?
Ihr Heiligen und geliebten
Gott. Genau, ja, sowas. Gott. So hat er die Geschwister begrüßt. Gell? Und von daher heißt es also, wenn er das gemacht hat, dürfe ich das für mich in Anspruch nehmen, weil das ein Glaubensbeweis ist. Wenn ich jetzt daran zweifle, dann lehne ich das eigentlich ab. Gell? Dann denke ich mal, hoffentlich stimmt es oder auch nicht. Ja. Nein, du musst das wie Petrus, gell? Was? Die Füße waschen, das geht ja gar nicht. Und dann sagt er, ja, wenn das so ist, dann alles, gell? Dann waschen wir auch noch den Kopf. Also das Wissen darum, dass das alles erledigt ist, darf ich für mich in Anspruch nehmen. Und deswegen sind wir auch unanklagbar, weil das ist erledigt. Natürlich nicht aus uns selber, das ist ja völlig klar, das habe ich schon betont. Und deswegen schreibt Paulus auch dem Titus im Kapitel 2, 14 von Jesus, der sich selber für uns gegeben hat, auf dass er uns erlöse von der Gesetzlosigkeit und sich selber ein um ihn seiendes Volk reinigte, Eiferer in idealen Werken. Er reinigt seine Leibesgemeinde. Das kannst du selber gar nicht machen. Gell? Und wer der Meinung ist, seine Heiligung selber wirken zu können, der ist auf dem Holzweg. Die Schrift spricht dagegen. Wir dürfen glauben, dass er das mit uns macht. Und was passiert dann? Er stellt die Versammlung nach Epheser 5, 27 sich selber verherrlicht, daneben ohne Flecken und Runzel. Hat nichts mit dem Alter zu tun, gell? Wenn man alt wird, kriegt man Falten, das ist völlig normal. Da geht es um geistliche Bezüge. Das heißt also, auch dass die Ekklesia vor Herabwurf des Kosmos auserwählt worden ist, ändert nichts an dieser Tatsache der Treue Christi, dass das die Ursache ist für unsere Veränderung. Weil wir sind ja in diesen Kosmos hineingesandt worden, wie Jesus betet in Johannes 17. Und von daher sind wir hinein in diese Unvollkommenheit gesandt worden als unvollkommene sterbliche Geschöpfe. Und das hat er jetzt verändert, geistlicherweise, sodass ich das für mich in Anspruch nehmen kann. Ich kann sagen, ich bin herrlich gemacht, Leben gestellt.
Bitte? Wenn ich mich nicht verändern kann, kann ich Gott darum helfen, dass ich verändert werde? Oder wie verstehe ich das?
Ja, du dürfst glauben, dass er dich verändert hat. Ja.
Verändert hat?
Ja, genau. Wir bekommen nachher nochmal auf die grammatische Form, die das ganz deutlich macht, dass das meiste schon passiert ist. Gell? Und das heißt, du dürfst mit deinem Glauben das für dich in Anspruch nehmen. Du kannst sagen, danke, dass du mich heilig gemacht hast und makellos und annehmbar und so weiter. Auch wenn ich als schwacher Mensch das selber gar nicht kann und bin. Er hat es gemacht, glaub das einfach, nimm das für wahr, vertraue dem, dass das stimmt, was da steht. Gell? Und deswegen, wenn wir weiter gucken, Vers 23, gehört er noch zum ersten Teil dieses Textes. Wenn ihr denn dabei bleibt, schreibt Paulus hier, in dem Glauben gegründet und festsitzen und euch nicht wegbewegen lasst von der Erwartung des Evangeliums, welches ihr hörtet, das in aller Schöpfung unter dem Himmel verkündet wird, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Also, was dürfen wir machen? Dabei bleiben, gell? Uns nicht wegbewegen lassen. Das Evangelium als Tatsache verstehen. Und von daher sagt ja Paulus in 1. Korinther 15, auch im Vers 2, durch dieses Evangelium seid ihr doch gerettet, durch diese gute Nachricht, dass ihr verändert worden seid. Es hat sich alles geändert. Und von daher, wenn wir das festhalten für uns, dann kannst du immer dich darauf beziehen. Im Blut Jesu sind wir gereinigt. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil er es gemacht hat. Und wenn hier noch der Paulus noch von Gründen festsitzen, nicht wegbewegen spricht, ist noch ein interessantes Zitat aus dem Neuen Testament in Deutsch, das habe ich mir da reingedruckt hier in den Kommentar. Da schreibt hier, ich zitiere, die Worte bleiben fundiert, stabil, unbeweglich in Verbindung mit dem Evangelium, das den Kolossern verkündet worden ist, bilden zusammen eine Wortmusik mit einem eindeutigen Klang, der an den Lesern weiter klingen soll. Ist eine schöne Analogie, gell? Also das klingt wie Musik in meinen Ohren. Gell? Er hat mich befreit von den adamitischen Zwängen. Ich bin zwar ein elender Mensch, aber er macht mich herrlich. Gell? Glaub das, dass das so ist, und dann nimmst du für dein Leben in Anspruch. Und dann kannst du auch durch die Probleme dieser Welt, die uns ja ständig begegnen, leichter durchgehen, gell? So mit der erhobenen Haupt, geschwollener Brust, gell? Sagen, danke, geht uns alles nichts an, die Welt ist so herrlich gemacht. Wenn ich ab und zu mal in den Garten gucke, wo alles so schön blüht, denke ich mir, Mensch, was ist die Welt so schön, gell? Wenn der Satan nicht herrschen täte, wäre es noch viel schöner. Gell? Und ja, das sind doch Dinge, die uns Freude machen. Und deswegen, das ist die Garantieerklärung Gottes an uns. Er sagt, ich habe das für dich gemacht. Du musst gar nichts dazu beitragen. Glauben musst du das für wahr halten, dem Gedanken treu sein. Und deswegen sagt ja Paulus auch in Römer 10, dieser Glaube kommt aus dem Gehörten. Gell? Er kommt nicht aus dem, was ich gesehen habe. Da gibt es ein schönes Beispiel im Alten Testament, gibt ja viele, aber das gefällt mir besonders, als Israel ins Weiße Land einzog unter Josua und sie wollten Jericho erobern. Und da waren die Kundschafter doch zuerst bei der Hure Rahab und ihrer Familie. Gell? Und was hat die gesagt? Die wollte eine Garantie haben, dass sie mit ihrer Familie durchkommt. Und da hat die gesagt, wir haben gehört, was Gott mit euch alles gemacht hat. Wir haben gehört, gell? Die hat nichts gesehen und so weiter. Sie hat gehört, dass also das Hören von den großen Dingen Gottes bewegt uns zum Glauben. Und von daher, sehen ist nicht wichtig, hören ist besser. Noch eine kleine Anmerkung hier, er spricht ja von der ganzen Schöpfung, unter der ganzen Schöpfung. Heinrich Langenberger erklärt das wie folgt. Er sagt, nach jüdischem Sprachgebrauch sind damit die Menschen gemeint, ohne Unterschied der Abstammung, also Juden und Nationen, einfach als Geschöpfe Gottes, die gleicherweise jetzt das Evangelium hören sollten. Also die Schöpfung bezieht sich nach seiner Meinung auf die Menschen. Kann ich nachvollziehen, weil hier geht es ja um Evangelium, gute Nachricht, um Veränderung der Menschen, Veränderung besonders auch der dieses Glauben dürfen. Gell? Und von daher... Da kann man jetzt nicht die ganze Schöpfung da sehen in ihrer Gänze, sondern das ist eher auf die Menschen bezogen. Gut, im zweiten Teil unseres Textes, ab Vers 24, geht es ja jetzt um den Dienst des Paulus am Leib des Christus und die Vervollständigung des Wortes Gottes. Paulus hat das Wort vervollständigt, gell? Dazu gleich noch. Also nun freue ich mich in den Leiden, sagt Paulus, für euch, und fülle in meinem Fleisch die Ermangelungen der Drängnisse des Christus auf für seinen Leib, welcher die Versammlung ist. Das war der erste Vers vom zweiten Teil. Er freut sich in den Leiden. Ich hatte ja die letzte Monatsstunde hier darüber, Leiden und Drängnisse, wozu dienen die, war ja mein Thema, da kam der Vers ja auch vor. Und wir haben damals festgestellt, Paulus freut sich nicht an den Leiden, sondern er freut sich in den Leiden. Das ist ein großer Unterschied. Denn jedes Leibesglied trägt durch seine Drängnisse und Leiden zur Vervollständigung des Gesamtchristus bei. Und das heißt, im Leib des Christus, der aus Haupt und Gliedern besteht, müssen alle Varianten des Erlebens der Menschheit vorhanden sein, damit er gerecht richten kann. Wenn ich gerecht richten will, muss ich selber das erlebt haben, worüber ich richte. Und deswegen ist die Vervollständigung der Drängnisse und Leiden des Christusleibes Voraussetzung für das gerechte Gericht, das er mal durchführt. Und der Paulus war ja, du hast es in der Einleitung ja schon erwähnt, besonders dafür vorgesehen, viel zu leiden. Gell? Als er sein Damaskus-Erlebnis hatte, da hat ja der Herr dann den Hananias zu ihm geschickt, der ihm das erklärt hat. Und zu dem Hananias hat Jesus gesagt, ich werde ihm, nämlich dem Paulus, zeigen, wie viel ihm nötig ist, für meinen Namen zu leiden. Also er war, ist im Grunde, wenn es darum geht, das beste Beispiel für uns. Und wenn wir jetzt nochmal Philipper 1 uns angucken, Verse 12 bis 14, da beschreibt ja Paulus auf eindrückliche Weise, wozu seine Leiden und Drängnisse, und besonders sein Gefängnisaufenthalt, gut gewesen sind. Philipper 1 ab Vers 12 sagt er hier, ich beabsichtige aber, dass ihr zur Kenntnis nehmt, Brüder, dass es durch die mich betreffenden Umstände viel mehr zur Förderung des Evangeliums gekommen ist, sodass meine Bande in Christus im ganzen Prätorium und in all den übrigen offenbar geworden ist. Da war er beim kaiserlichen Hof im Hausarrest, im Prätorium, hat auch der Kaisersfamilie die zum Glauben bringen dürfen, gell? Also wäre er nicht ins Gefängnis gekommen, hätte das nicht funktioniert oder hätte Gott anders machen müssen. Deswegen sagt er hier, und ihr, die draußen sind, nämlich die Mehrzahl der Brüder im Herrn, wurde jetzt überzeugt, noch mehr zu wagen für das Evangelium. Also war er in Gefangenschaft worden, sind die anderen mutiger geworden. Das Ganze hat also, wie wir eingangs schon gesagt haben, was Negatives wendet Gott immer zum Positiven. Er benutzt das Negative für seine Heilsgeschichte. Da habe ich noch ein schönes Zitat aus dem Neuen Testament in Deutsch, das soll von Calvin stammen. Das muss jetzt nicht, du musst nicht jetzt mit Calvin einer Meinung sein, gell? Das ist für uns schwierig. Aber das, was er hier sagt, finde ich interessant. Zu Kolosser 1, 24, ich zitiere, Drängnisse des Christus ist als subjektiv genitiv zu lesen. Das hat nichts mit einem Mangel des Opfers Christi auf Golgatha zu tun, den wir sozusagen nachträglich auffüllen, sondern es geht um die Vervollständigung des Gesamtleibes. Wie Christus einmal gelitten hat als Person, so leidet er täglich in seinen Gliedern. Ja, das ist der Punkt. Die Ekklesia wird ja auch mit Versammlung übersetzt, die sein Leib ist, vervollständigt diese Drängnisse am Gesamtleib des Christus. Hat nichts mit dem Opfer auf Golgatha zu tun. Was auch interessant ist, dass Paulus zwischen der Ekklesia des Leibes und der Ekklesia des Ortes unterscheidet. In der Ekklesia des Ortes, jetzt könnten wir hier sagen, in der Ekklesia in Gambach, gell, als Beispiel, müssen nicht alle Leibesglieder des Christus sein. Da können auch welche sitzen, die am Glaubensanfang sind oder denen es hier gefällt, gell, die irgendwo da einfach dabei sind. Und das ist auch interessant, dass Paulus jetzt keinen Unterschied macht. Übrigens, ich tue ja meine Predigten alle nochmal drucken, die kriegt er dann als Wortdienstheft. Und da habe ich am Ende eine Aufstellung darüber, wo steht Ekklesia des Leibes, wo Ekklesia des Ortes, mit den einzelnen Belegstellen. Zum Beispiel zwei will ich euch nennen. Paulus schreibt an Timotheus, 1. Timotheus 4,1, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Fristen manche vom Glauben abfallen werden. Acht haben auf irreführende Geister und Belehrungen der Dämonen. Die waren in der Versammlung der örtlichen Ekklesia, waren aber offensichtlich keine Leibesglieder, sonst wären sie nicht abgefallen. Oder scheinbar fällt jemand ab und kommt dann wieder, das wissen wir nicht. Gell? Aber weil er diesen Unterschied macht. Auch Johannes macht das in seinem ersten Brief, Kapitel 2,19, da sagt er, von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, wären sie wohl bei uns geblieben. Aber es geschah, auf dass sie offenbar würden, dass sie nicht alle von uns sind. Also gibt es auch in der örtlichen Ekklesia Leute, die keine Leibesglieder sind. Die können im Glauben sein, du merkst es vielleicht noch gar nicht. Das ist ja nicht unser Urteil, gell? Das kann ja nur der Herr beurteilen. Aber trotzdem behandelt Paulus alle gleich. Er sagt ja hier im Vers 25, im nächsten Vers unseres Textes, deren, nämlich der Versammlung, Diener ich geworden bin. Da unterscheidet er nicht zwischen Versammlung des Leibes oder des Ortes. Er ist Diener der Versammlung Gottes, die mir für euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vervollständigen. Und der zweite Teil ist ja besonders interessant. Erstens als Diener der Versammlung, Diener der Versammlung bedeutet ja, und da habe ich dann auch eine Aufstellung gemacht, die ihr dann im Heft später nachlesen könnt, den geistlichen Stand, für einen guten geistlichen Stand in der örtlichen Ekklesia zu sorgen. Das ist die Aufgabe des Dieners, um den es hier geht, der Diener, wie Paulus sagt, für die Versammlung ist. Und wenn es darum geht, dass wir besonders darauf achten, auf diese gesunde Belehrung, ist mir aus den vielen Punkten, die ich aufgelistet habe, die ihr euch später angucken könnt, weil das wäre ein Thema für sich, einer besonders wichtig, nämlich 2. Korinther 3, Vers 6. Paulus erklärt zuvor, dass seine Tauglichkeit von Gott kommt. Und dann sagt er hier in 2. Korinther 3, Vers 6, der uns auch tauglich gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht der Buchstabenvorschrift, sondern des Geistes. Denn die Buchstabenvorschrift tötet, der Geist aber macht lebend. Bei euch steht wahrscheinlich der Buchstabe tötet und der Geist macht lebend, gell? Aber hier steht auch das Wort Schrift mit im Grundtext und deswegen habe ich das so ausgedrückt. Das heißt also, ein Diener Christi beachtet den Geist der Sache. Dem geht es nicht um das Ausführen von Anweisungen oder Regeln. Beste Beispiel, Jesus selbst, der ist am Sabbat mit seinen Lernenden durch die Felder gelaufen. Was haben die gemacht? Die haben Ehren ausgerauft, gell, haben die Körner gegessen. Und die Theologen seiner Zeit, die Pharisäer und Schriftgelehrten, haben sich beschwert, gesagt, das dürfen wir am Sabbat nicht machen. Gell? Und was hat Jesus ihnen gesagt? Er zitiert aus Hosea, Kapitel 6, Vers 6 und sagt, wenn ihr aber erkannt hättet, was es ist, ich will Erbarmen und nicht das Opfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilen. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, sagt Jesus, und nicht der Mensch für den Sabbat. Und so müssen wir das auch sehen. Die Religionsgesetze dienen nicht dem Menschen, gell? Im Gegenteil. Und er hat ja auch noch ein anderes Beispiel gebracht, das von David, hat gesagt, wisst ihr nicht, ihr Pharisäer, dass David sogar in das Haus Gottes ging, als er auf der Flucht war, und hat die Brote des Vorsatzes gegessen, werden meistens Schaubrote genannt, was nur den Priestern vorbehalten war, und da ist auch nicht bestraft worden, gell? Und da haben die sich dann verdrückt, weil gegen Jesu Argumente kommst du halt nicht an. Es steht geschrieben, gell, das müsstet ihr eigentlich wissen, sagt er dann zu den Theologen von damals. Aber da hat sich nicht viel geändert. Die sind heute genau noch so, gell. Glaubt das an, ich habe schon mit etlichen diskutiert. So, aber der wichtige Teil von dem Vers ist ja, dass es ja heißt, Paulus hat das Wort Gottes vervollständigt. Wie geht denn das? Da müssten wir erst noch mal grundsätzlich ein paar Verse lesen, aus Römer 15, ab Vers 15, wie Paulus sein Handeln und Reden überhaupt einordnet. In Römer 15, ab Vers 15, erklärt er das. Und das ist für uns auch wichtig, weil wir dann nicht für uns in Zweifel kommen müssen, dass das, was Paulus uns erzählt, vielleicht auf seinem eigenen Mist gewachsen ist. Gell? Also er schreibt auf Vers 15, Römer 15, ich habe euch aber zum Teil etwas gewagter geschrieben, als einer, der euch wieder erinnert, wegen der Gnade, die mir von Gott gegeben worden ist. ein Amtender Christi Jesu zu sein für die Nationen, priesterlich wirkend am Evangelium Gottes, auf dass die Darbringung der Nationen akzeptabel werde, geheiligt worden im Heiligen Geist. Daher habe ich das Rühmen in Christus Jesus in den Dingen, die Gott betreffen. Denn, und jetzt kommt der wichtigste Satz, ich werde nicht wagen, etwas zu sprechen, was nicht Christus durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen in Wort und Werk. Also alles, was Paulus sagt, sind nicht seine Wünsche und Vorstellungen, sondern das ist Christus gewirkt, sagt er hier. Alles, wenn das nicht so ist, sagt er mal, ich sage euch, nicht der Herr. Ja, da gibt es auch eine Stelle, ich weiß im Moment zwar nicht, könnt ihr mal suchen. Aber sonst ist alles von Christus. Und die Vervollständigung des Wortes kann man hier, das will ich jetzt machen, sowohl quantitativ als auch qualitativ sehen. Qualität ist uns bekannt, Quantität ist die Menge. Wir gucken uns erstmal die Qualität an. Er schreibt in Römer 5, Vers 19, dass das Wort Gottes durch ihn in Vermögenskraft der Zeichen und Wunder, in Vermögenskraft des Geistes Gottes ergeht. Und er sagt, das ist von Jerusalem und ringsum bis nach Illyrien hat das stattgefunden. Da habe ich das Evangelium des Christus vervollständigt. Also die Vervollständigung, was die Qualität angeht, ist offensichtlich die Dynamis Gottes, die durch Paulus hier hinein in die Nationen Leute gewirkt hat. Am Ende seines Dienstes schreibt uns ja Lukas in der Apostelgeschichte 20, wo er die Abschiedsrede hält in Milet, da waren auch die Brüder von Ephesus dabei. Und er sagt dann in Vers 27, Apostelgeschichte 20, Vers 27, ich hielt nicht zurück, um euch etwa nicht den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Das heißt, der ganze Ratschluss Gottes ist auch eine qualitative Vervollständigung des Wortes Gottes, die wir heute zur Verfügung haben. Es gibt keinen Apostel, der so viel und so oft auf die Vollendungsziele Gottes hingewiesen hat. Das war ihm ganz wichtig. Und wir finden das hier in den Versen, ja im Vers 26, gleich im nächsten auch nochmal, wenn es um das Geheimnis Gottes geht, was die Qualität angeht. Und dann am Ende Vers 28 nochmal, wo es um jeden Menschen geht. Das ist auch eine qualitative Vervollständigung des Wortes. Wie viele Hinweise hast du in der Schrift für das Heilsziel Gottes? Da ist Paulus auf jeden Fall mit ganz vorne dabei. Wenn es um die Quantität geht, also um die Menge, das ist natürlich auch interessant. Er hat ja 13 Briefe geschrieben. Und diese Briefe, sagt er selber, hat er immer mit demselben Spruch signiert. Das war seine Unterschrift. Die heißt, du kannst in jedem Brief lesen, mit gewissen Variationen, der Gruß mit meiner des Paulus Hand, welches das Zeichen ist, in jedem Brief, schreibt er bei 2. Thessalonicher am Ende, in jedem Brief, also schreibe ich, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist mit euch allen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist mit euch allen. Das ist seine Unterschrift. Unter jedem Brief. Unter jedem Brief. Und wenn du jetzt einen Hebräerbrief liest, steht das genauso dort. Und deswegen glaube ich ja, auch wenn das viele nicht glauben, dass der Paulus den auch geschrieben hat. Er hat sich nur nicht genannt, weil die Hebräer mit seiner Vorgeschichte dann ein Problem gehabt hätten vielleicht. Es gibt noch einen Brief, wo der Paulus gut steht. Genau, Kevin weiß es. In der Enthüllung, gell? Offenbarung genannt. Ja, wieso ist die Offenbarung auch von Paulus? Das kann ja nicht sein, gell? Da steht am Anfang Offenbarung oder Enthüllung Jesu Christi, sage ich auch schon Offenbarung. Gell? Enthüllung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Wie geht es weiter? Der gab sie seinem Engel und der gab sie dem Johannes. Wenn wir wissen aus Hebräer 2, Vers 16, dass Gott keine Engel des Gesetzes nimmt für heilsgeschichtliche Handlungen, dann müssen wir feststellen, er sagt dort, dass er nur den Samen Abrahams nimmt, würde also heißen, dieser Engel heißt der Bode, Künder, Beauftragter, je nach hebräischer oder griechischer Sprache. Das Wort Engel ist vielleicht ein bisschen irreführend. wenn Jesus seinem Beauftragten die Enthüllung gibt, dass es der dem Johannes gibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Paulus dann noch seinen Gruß hingeschrieben hat und hat es dem Johannes gebracht. Und damit hat er das Wort Gottes auch vervollständigt, wenn es um die Menge geht, die quantitative Vervollständigung. Das musst du natürlich jetzt nicht glauben. Ich will das auch nicht als Dogma verkünden. Ganz im Gegenteil, das ist eine Anregung, weil ich es interessant finde, dass es so ist. Und wenn du die Hintergründe noch kennst, dass Gott eben, wie gesagt, keine Engel für Heilsgeschichte nimmt, macht das auch Sinn, weil dieser sein Engel kommt ja nochmal vor in der Enthüllung, wo er dann sagt, bete mich nicht an, ich bin einer deiner Mitbrüder. Gell? Also die auferstandenen, heiligen, Geliebten der verschiedenen Versammlungen, auch der Paulus selber, die bei Christus schon sind jetzt die Handelnden, wenn es um heilsgeschichtliche Handlungen geht. Deswegen auch muss man die Engel in der Enthüllung die alle angucken, auch die Schalen ausgießen und so weiter, sind keine Gesetzesengel, sind alles Leibesglieder des Christus, die jetzt beauftragt sind für heilsgeschichtliche Aufgaben. Und ich habe ja, als wir die Enthüllung behandelt haben, das auch ausführlich erklärt. Gut, das wollte ich euch alles gar nicht erzählen, aber das war zum Teil mal nötig eben, gell? Es kam mir gerade so. Wir schauen uns nochmal die nächsten Verse an. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, genau. Vers 26 spricht er ja dann davon, wenn es um die qualitative oder um die Qualität der Verkündigung geht, dass das Geheimnis, das von Äonen an und von den Generationen an verborgen war, nun aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Hier steht die Mehrzahl, seinen Heiligen ist das offenbart worden. Ich lese noch einen Vers aus Kolosser Kapitel 2, Vers 2. Da heißt doch, Paulus wünscht, dass uns, also ihren, den Kolossern, damit auch uns, unseren Herzen zugesprochen werde, zusammengebracht in Liebe und zu allem Reichtum des Völligtragens des Verständnisses hinein in Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Was ist das? Christus, gell? Also, den Heiligen ist das Geheimnis Gottes offenbart worden. Und in Epheser 5 bringt doch Paulus die Geschichte von Mann und Frau. Sie sind ein Fleisch. Epheser 5 in den 30er Versen ist das. Und er sagt dann, dieses Geheimnis ist groß zwischen Mann und Frau, dem Verhältnis. Ich deute es auf Christus und die Versammlung, die Ekklesia. Also auch hier heißt es also ganz deutlich, was die Qualität angeht. Christus und seine Leibesgemeinde sind eine Wesenseinheit. Und das kannst du vielleicht auch verstehen, wenn wir vorhin gesagt haben, die Veränderung, Gott hat alles geändert. Er könnte nie wesenseins werden oder sein mit sündigen Menschen, wenn er nicht juristisch grundsätzlich alles geändert hätte. Jetzt geht das natürlich, vorher ging das nicht. Und im Kapitel 3, Vers 5 im Epheserbrief sagt er noch, dass das den Generationen vor ihm nicht bekannt gemacht worden ist, wie es jetzt, pass auf, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist enthüllt wurde. Er spricht nur von der Mehrzahl. Und dass die Nationen dazugehören, ist ja Teil dieses Geheimnisses. Und wer hat als erster Nationen das Evangelium verkündet? Das war nicht Paulus, das war Petrus. Und wenn du Apostelgeschichte 10 und 11 liest, hast du die ganze Geschichte da präsent. Er war bei dem Simon auf dem Dach, da kam das Tuch mit den unreinen Tieren, die er essen sollte. Dann wurde er zu Cornelius geschickt und der kam zum Glauben mit seiner ganzen Familie. Das war vor Paulus, hat Petrus schon Nationenleuten das Evangelium bringen dürfen. Deswegen ist Paulus nicht der Einzige, der das gemacht hat. Sicher ist er da an maßgeblicher Stelle, das ist keine Frage. Aber wir dürfen nicht der Meinung verfallen, nur Paulus hat das gewusst, sondern nur ihm ist das geoffenbart worden. Das lässt sich schriftgemäß nicht beweisen. So, und wenn er hier im Vers 27 vom Reichtum der Herrlichkeit spricht, dass das ein Geheimnis ist, Gott machte bekannt, machte uns bekannt, den Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses in den Nationen. Was ist das? Christus in euch, die Erwartung der Herrlichkeit. Ich habe ein paar Sachen zusammengestellt, ich will euch hier nur ein paar davon nennen. Dieser Reichtum an Herrlichkeit hat einen Inhalt, beinhaltet etwas und er bewirkt etwas. Wenn es um das Beinhalten geht, dann müssen wir es, wie bei Epheser 2, Vers 4 oder Kapitel 1, 7 steht, geht es darum, dass der Reichtum der Herrlichkeit Gottes reich ist an Erbarmen und an Gnade Gottes. Gell? Das ist der Reichtum. Inhalt. Zweiter Inhalt wird in Römer 2, 4 genannt. Da geht es um Milde, um Tragkraft, um Geduld. Also der Reichtum dieser Herrlichkeit ist, wenn du dem nachgehst, sehr beeindruckend. Und weil das so ist, wird damit auch Großes bewirkt. Und der Reichtum bewirkt, und die Tabelle ist dann auch in dem Heft drin, die könnt ihr euch dann später auch angucken, bewirkt auch eine ganze Menge, nämlich er wird deutlich an den Geräten oder Gefäßen des Erbarmens, das heißt an uns. Die Menschheit kann das an uns erkennen. Sollte so sein. Gell? Und was macht er noch? Er bewirkt, dass wir in Vermögenskraft Halthabende sind. Also die Dynamis Gottes hilft uns, Halt zu haben in unserem Lebenswandel zum Beispiel. Und da könnte man eine ganze Menge aufzählen, deswegen habe ich das ja auch gedruckt, damit ihr das später dann nachvollziehen könnt. Und so haben wir diesen Reichtum der Herrlichkeit hier nicht nur als Inhalt, sondern auch als Auswirkung in unserem Leben, den wir spüren können. Und deswegen müssen wir noch Zweites feststellen, die Herrlichkeit, um die es da geht, gibt es eine gegenwärtige Herrlichkeit und eine zukünftige. Und auch das ist interessant. Auch hier Beispiele. Ausführlich dann später auch in dem Wortdienstheft. 2. Korinther 3,18 zum Beispiel heißt es, wir alle aber mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd, jetzt kommt's, werden umgestaltet in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist ist. Griechische grammatische Form hier, Partizip Präsens. Ich muss jetzt keine Grammatik lernen, ich muss es nur sagen. Das heißt, das ist etwa ein dauerndes Geschehen, was jetzt passiert, ist der Ausdruck. Wir werden umgestaltet. Hier, jetzt, heute, morgen, heute, übermorgen, heute. Gell? Das ist immer präsent. Immer präsent, ein dauernder Vorgang. Oder wenn Jesus betet zu seinem Vater, Johannes 17, 22, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast und so weiter. Indikativ perfekt, das heißt ein tatsächliches Geschehen, was passiert ist, er hat die Herrlichkeit gegeben, die ist schon gegeben, die wird nicht gegeben, gell? Wird auch noch gegeben, aber in einer anderen Form, gleich noch davor. Oder er hat uns zuvor erkannt, vorersehen, gerechtfertigt, verherrlicht, das sind alles griechische Formen, die jetzt sagen, es ist ein tatsächliches Geschehen, was andauert. Gell? Also das passiert heute schon. Wenn es um das Zukünftige geht, da haben wir auch Beispiele für. Zum Beispiel Philipper 3, Vers 20 und 21, da schreibt er doch, denn unser Bürgerrecht fängt unten an in den Himmeln. Müssen wir jetzt noch extra erklären, gell? Weil die Ordnung der Himmel, Lufthimmel, die Himmel, der Himmel, durch alle Himmel hindurch, ist da der Hintergrund. Hier steht im Grundtext nicht in den Himmeln, sondern fängt unten an in den Himmeln, hat einen ganz bestimmten Grund. Und dann sagt er weiter, aus welchem wir auch den Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit, was macht, umgestalten wird, zusammengestaltet dem Leib seiner Herrlichkeit. Und wann passiert das? Hier steht grammatische Form, Indikativ Futur, also Zukunft. Ein tatsächliches Geschehen, was in der Zukunft stattfindet, nämlich bei der Entrückung vielleicht, gell? Oder wenn einer stirbt, dann hast du den Vorgang ja auch. Oder wenn Johannes schreibt, 1. Johannes 3, 2, Geliebte, nun sind wir Kinder Gottes und es wurde noch nicht offenbart, was wir sein werden. Wir nehmen aber wahr, dass wenn es offenbart wird, wir ihm Gleiche sein werden. Indikativ Futur, also wieder Zukunft, gell? Tatsächliches Geschehen in der Zukunft. Und so hast du viele Beispiele, wo du unterscheiden kannst, wie wirkt seine Herrlichkeit jetzt schon in meinem Leben oder zukünftig. Das kann man fein auseinanderhalten. Gut, zum Schluss noch ein Vers 28, wo es Paulus schreibt, dass er Christus verkündet, jeden Menschen ermahnend und jeden Menschen in aller Weisheit lehrend, auf dass wir jeden Menschen vollendungsgemäß in Christus darstellten. Konjunktiv. Also, was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass jeder Mensch vollendungsgemäß in Christus dargestellt wird. Und am Ende seines Dienstes hat Paulus gesagt, das war sozusagen meine Lebensaufgabe. Ich habe nicht eines zurückgehalten. Ich habe euch öffentlich gelehrt und in euren Häusern. Das war seine Aufgabe. Und jeder Mensch, das ist ja das Heilsziel Gottes, Ist das jetzt ein frommer Wunsch von Paulus? Ich erinnere euch nochmal, wir haben es eben gelesen, wie er seine Worte einschätzt. Er sagt, ich rede oder mache nichts, was ich nicht von Christus habe. Ja. Also ist das auch hier für uns eine Art Garantieerklärung. Und wenn er dann im Vers 29 sagt, dazu bemühe ich mich, nämlich das Ziel zu erreichen, kämpfen dringend gemäß seinem Innenwirken, das in mir innenwirkten Vermögenskraft, da wird doch deutlich, dass Paulus das nicht aus seiner Leistung betrachtet. Das heißt, dieses Evangelium in seiner gesamten Wirkung hat auch seine Wirkung nicht, weil ich so doll bin, sondern weil Christus es macht. Er lenkt uns. Und vielleicht hast du es selber auch schon oft erlebt, dass du manchmal irgendwo was sagen musst, was du gar nicht vorhattest zu sagen. Gell? Aber das war eben dran in dem Moment und er hat dir das aufs Herz gelegt und dann musste das raus. Also Paulus sagt von sich und wünscht uns, hier besonders Epheser 1,19 ist ja der klassische Vers, er möchte, dass wir endlich wahrnehmen, welches die überragende Größe ist. Das ist der stärkste Vers der Bibel, gell? Die überragende Größe seiner Dynamis, seiner Vermögenskraft, hinein in uns, die Glaubenden, gemäß der Innenwirkung, Energie, der Haltekraft seiner Stärke. Dynamis, Energie, Haltekraft und Stärke. Und diese vier Gotteskräfte wirken seit der Auferstehung Jesu in uns. Da muss man Pause machen, gell? Um das zu verstehen. Also alle diese Gotteskräfte sind zur Wirkung gekommen. Und deshalb schließe ich mit Philipper 2, Vers 13, wo Paulus möchte oder sagt, uns jetzt auch, denn Gott ist der Innenwirkende in euch, sowohl das Wollen als auch das Innenwirken für sein Wohlgefallen. Und ja, da kann ich nur sagen, ich wünsche uns allen, dass wir das realisieren, gell, was hier Gott in Christus gewirkt hat. Amen. Amen.